Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, es ist eine absolut spannende Geschichte, die wir hier vor uns haben, und in ihrer Zuspitzung ist diese Geschichte tatsächlich ziemlich einmalig in der Bibel. Sie hat es in sich, obwohl es gewisse Parallelen gibt. Denn hier in dieser Geschichte ist Gott bereit, in Bezug auf das, was wir die Heilsgeschichte nennen, die Geschichte, wo Gott anfängt, mit einzelnen Menschen zu handeln zum Heil aller. In dieser Geschichte ist Gott bereit, mit seiner Heilsgeschichte einen Schlussstrich zu ziehen. Einen Schlussstrich zu ziehen und, ich sage es einmal, Generationen und hunderte Jahre an Wirken durchzustreichen und noch einmal komplett neu anzufangen. Dem Herrn des Himmels und der Erde reicht es. Und zwar ganz und gar. Er hat einen hohen Einsatz für dieses Volk geleistet. Er hat die Not gehört. Er hat das Leid gesehen. Er hat eingegriffen. Von langer Hand geplant hat er den Mose berufen und ist diesem Schafhirten beigestanden gegen den mächtigsten Mann der Welt, gegen den Gottkönig von Ägypten. Aus einer aussichtslosen Lage hat er das Volk befreit, es geführt und versorgt, nur um zu erleben, dass sie die Abwesenheit des Mose und diese Nichtsichtbarkeit Gottes nicht aushalten und sich ein Bild fertigen, dem sie folgen wollen. Unsere Geschichte zeichnet Gott unglaublich emotional. Menschlich gesprochen würden wir sagen, er ist zutiefst getroffen und er empfindet dieses Handeln als eine Zurückweisung, die ihn bis ins Mark trifft. Diese Geschichte ist reich. Ich möchte nur zwei Aspekte herausgreifen, beziehungsweise sie verschmelzen fast zu einem Aspekt, und ich nenne es einmal ein bisschen provokant die Versuchung Gottes. Ich habe schon auf das Offensichtliche hingewiesen. Gott ist zutiefst frustriert. Frustriert im Sinne von enttäuscht. Denn der Plan war gut, das Volk zu befreien, es auf eine eindrückliche Art und Weise zu tun und es damit gleichsam auf eine neue Spur zu setzen. Es zu lehren, wer Gott ist und wie er handelt und wie er dieses Volk berufen würde und wozu. Und der Plan war sozusagen durchaus auch unter Anführungszeichen pädagogisch durchdacht. Es sollte einen Vermittler geben, den Mann Mose, der die Unsichtbarkeit Gottes abfedern sollte, wenn man das einmal so sagen darf. Das Volk sollte nicht überfordert werden, aber es musste dennoch lernen, denn das Volk war zu etwas berufen. Es sollte lernen, Gott nicht in einer bildlichen Manifestation einzusperren und ihm gewisse Bereiche des Lebens zuzuweisen, so wie sie es eben von der Umgebung her gewohnt waren, von den ägyptischen Göttern und den anderen Göttern und Gottheiten der Umgebung gewohnt waren. Bild- und Aufgabenbereich. Sie sollten lernen, so ist Gott nicht. Aber noch bevor dieses Ganze richtig beginnen kann, noch bevor dieses Pflänzchen Wurzeln treiben kann, bevor hier irgendetwas aufgeht, was für die Welt relevant wird, kommt das Volk mit der Abwesenheit des Mose nicht zurecht. Es will Sichtbares, es will Handgreifliches, es will eine Projektionsfläche all seiner Erwartungen und Hoffnungen und Befürchtungen. Es will so sein wie alle rundherum. Es will eine Religion haben, wie sie alle haben und praktizieren. Das Volk ist aus Ägypten befreit worden, aber der jüdische Ausleger Benno Jakob sagt an dieser Stelle, Genau mit diesem Handeln, das sie setzen, sind sie eigentlich wieder nach Ägypten zurückgekehrt. Und damit ist Gottes Plan und Intention gescheitert, noch bevor sie richtig begonnen hat. Und deshalb Enttäuschung, aber nicht nur Enttäuschung, auch Verletzung. Da ist auch Zorn, der aufflammt. Diese hier, die da spielen und tanzen vor dem goldenen Kalb, das soll mein Volk sein, das ich aus Ägypten geführt habe, mit dem mein Segen auf Erden Raum greifen soll, mit denen, die noch nicht einmal verstanden haben, wer ich bin und wer sie sind, nie und nimmer. Es gibt nur einen hier, sagt Gott, der vor mir bestehen kann, und das bist du, Mose. Und dann sagt er einen höchst merkwürdigen Satz. Und nun lass mich. Er sagt zu Mose, und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Es ist eigenartig. Gott will sozusagen das Experiment nicht beenden, aber er will sozusagen das Team auswechseln. Das alte Team, das Volk, das er aus Ägypten geführt hat, taugt nicht. Und so will er mit Mose neu anfangen. Mose ist vielversprechend. Mit ihm und seinen Nachkommen könnte es klappen. Und dennoch ist die Situation in dieser Geschichte an diesem Moment eigenartig schwebend. Denn Gott sagt nicht, das tue ich jetzt, das werde ich tun und niemand kann mich daran hindern. Sondern er sagt zu Mose eine ganz merkwürdige Formulierung, die auch im Hebräischen wirklich so lautet. Also lass mich das tun. Und damit spielt er eigentlich den Ball zu Mose. Auf einmal ist alles irgendwie in der Schwebe. Es ist, wenn man das einmal so sagen darf, als ob Gott sich selbst und Mose in Versuchung führen würde. Gott kann nicht versucht werden. Aber es ist, als würde er selbst sich diese Möglichkeit vor Augen stellen und erwägen und als würde er mittendrin innehalten und die ganze Last dieser Entscheidung auf Mose legen. Liebe Gemeinde, lassen Sie mich dieses Bild einmal kurz einfrieren in diesem Moment. Kurz einfrieren und einen Schritt zur Seite gehen. Denn was wir hier sehen, ist nicht einfach Vergangenheit. Die Dynamik dessen, was hier geschieht, die Versuchung, die hier geschildert wird, ist keineswegs eine der Vergangenheit. Was wir hier sehen, ist immer wieder auch leidvolle Versuchung in der Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit seiner Kirche. Aber es ist nicht die Versuchung Gottes. Es ist die Versuchung der Menschen, die Sache Gottes in die eigenen Hände zu nehmen. Immer wieder in der Geschichte der Kirche begegnen wir diesem Muster und ich habe das Gefühl, ganz besonders in der Gegenwart. Die Kirche versagt und Menschen brechen mit der alten Kirche und fangen eine neue Kirche an. Ich will jetzt ganz sicher nicht dieses komplexe Spiel der Kirchenspaltungen hier besprechen und alles über einen Kamm scheren. Aber ich möchte doch diese eine Anmerkung mit euch teilen. Die Situation im Blick auf die Kirche erscheint vielleicht manchen und manchmal so wie die Situation mit dem goldenen Kalb. Man erkennt Fehlentwicklungen, man erkennt Fehlentscheidungen und sagt, nein, das ist nicht mehr Kirche. Wir fangen neu an. Aber ich meine, das ist eine Versuchung und wir sollten sie auch als eine solche erkennen. Denn es sind Menschen, die urteilen und es sind Menschen, die das Neue beginnen. Und bei beidem ist die Frage, ob wir dazu legitimiert sind, ob wir dazu vor Gott das Recht haben, es zu tun. Haben wir das Recht, das Urteil über Gottes Volk zu sprechen? Und wer gibt uns das Recht, einen Neuanfang zu setzen außerhalb der Wege Gottes? So, als hätte Gott nicht ein Volk erwählt, sondern viele Gruppen. Als hätte er nicht eine Kirche berufen, sondern viele. Lassen wir das stehen, gehen wir zurück zur Geschichte. Wir haben gesagt, es ist merkwürdig in der Schwebe. Und es erscheint mir die Rede Gottes wie eine Versuchung seiner selbst und eine Versuchung des Mose. Denn auf Mose lastet nun die Entscheidung, wie es weitergehen soll. Mit der Wendung, nun lass mich, bringt Gott Mose ins Spiel. Und was wir nun in diesen wenigen Versen erleben, wo wir sozusagen lauschen, diesem Zwiegespräch, das ist groß. Denn Mose argumentiert mit Gott gegen Gott. Er widerspricht ihm, nicht in seinem Namen, nicht im Namen des Mose, nicht im Namen des Volkes. Er widerspricht Gott im Namen Gottes. Und auch er tut es hoch emotional, auch er ist aufgewühlt. In der alten Übersetzung hat es noch geheißen, er fleht Gott an. Und wie tut er es? Drei Punkte. Er rückt zuerst einmal die Sache von Anfang an zurecht und ins rechte Licht. Was sagt er? Es ist dein Volk. Du hast es aus Ägypten geführt mit großer Kraft. Dein Volk. Denn erinnern Sie sich, ganz am Anfang, als Gott zu Mose spricht, sagt er, dieses dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Eine klassische Distanzierung. Und das lässt Mose nicht gelten. Nicht ich, nicht mein Tun, nicht mein Plan, nicht mein Wille, nicht meine Berufung. Dein Volk. Dein Wille, dein Tun. Und zum Zweiten bringt er ein sehr menschliches Argument, das dennoch seine große Berechtigung hat. Ein schlagendes Argument, denn er sagt, den Ägyptern gegenüber hast du ein Zeugnis gegeben. Du hast sozusagen etwas inszeniert, in Szene gesetzt. Ein Drama einer Befreiung. Und dann führst du dein Volk durch alle Not hindurch, befreist sie, rettest sie, um sie dann umzubringen? Was glaubst du, wie das auf die Ägypter wirken wird? Was sollen sie denken von einer Befreiung, die zur Vernichtung führt? Von einer Erlösung, die Verderben gebiert. Und wir könnten den Gedanken ja weiterführen. Wer, könnte Mose sagen, soll noch auf dich vertrauen, wenn du am Ende doch dein Wort brichst? So verständlich dein Zorn auch ist und so berechtigt, es bleibt die Frage, wie soll es mit uns Menschen denn je anders werden? Und wenn du schon sagst, ich und aus mir ein neues Volk, du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass die Sache mit meinen Kindern und Enkelkindern und Urenkeln und, dass die Sache anders wird, als sie jetzt ist. Dein Schlussstrich wäre ein Ende unter das gesamte Projekt der Erlösung, denn dieses Scheitern ist vorprogrammiert, das kommt wieder. Und die Menschen, was wäre mit den Menschen? Die Menschen würden vergehen in Angst vor einem Gott, dessen Gerechtigkeit ein flammendes Feuer ist, in dem sie umkommen müssen. Und dann zieht er seine stärkste Karte, indem er Gott auffordert: Gedenke doch. Gedenke doch. Erinnere dich an Abraham, an Isaak, an Israel. Du hast ihnen dein Wort gegeben. Du hast ihnen Treue geschworen. Du hast zu ihnen gesagt, ihre Nachkommen würden sein wie die Sterne am Himmel. Und in dieser Geschichte redet Mose Gott mit seinem eigentlichen Namen hier an: Yahweh. Du, Yahweh. Und sie wissen es, wir wissen es. Dieser Name, dieser eigenartige Name, das ist doch der Name des Gottes, der treu ist, der sein wird, der er ist, der sich als der erweisen wird, der er ist. Dieser Name bist du. Du bist der Treue. Gedenke. Und die Vernichtung würde ja mit allem im Widerspruch stehen, was Gott bisher an Israel getan und ferner zu tun verheißen hat. Was mich an Mose fasziniert, ist, dass er in dieser Situation der Versuchung widersteht, zum Richter seines Volkes zu werden. Denn natürlich hätte er das durchaus gekonnt, und Gott selbst hat ihm sozusagen diese Rolle angeboten, hat ihn herausgehoben und gesagt: Mit dir will ich neu anfangen. Aber Mose lässt sich nicht dazu hinreißen, das Urteil über dieses Volk zu sprechen. Er schwingt sich nicht zum Richter auf. Nur eine Klammerbemerkung, dass wir uns nicht falsch verstehen. Die Geschichte geht weiter und sie hat eine Fortsetzung, die wir meist unterschlagen. Der Abfall des Volkes bleibt nicht ohne Konsequenzen. Es kommt zu einer harten Bestrafung auf Gottes Befehl hin. Und dennoch bleibe ich, Klammer zu, bei meiner Behauptung, dass Mose sich nicht zum Richter über das Volk macht. Im Gegenteil, er wird zum Anwalt des Volkes. Er tritt zwischen Gott und das Volk, um den Zorn abzufangen und abzuwehren. Und der Mensch Mose fleht Gott an: Kehr um, lass ab, verfolge diesen Weg nicht weiter. Und ich lese diese Geschichte und ich denke ihr nach und ich frage mich: Welche Rolle spiele ich eigentlich, wenn es um Kirche, wenn es um Gemeinde, wenn es um Schwestern und Brüder geht? Bin ich Ankläger? Bin ich der, der alles Schlechte, alles Böse, jeden Fehler, jede Schwierigkeit ins Licht stellt, vor Gott bringt, vor die Leute bringt? Oder bin ich einer, der fürbittend für das Volk eintritt? Nicht so, dass er das Volk entschuldigt und die Sünde und die Fehler übersieht und kleinredet, sondern so, dass er angesichts des Versagens zu Gott kommt und Gott an seine Barmherzigkeit erinnert, an seine Treue erinnert. Mose widersteht der Versuchung. Er widersteht ihr und er besteht sie. Und Gott, der ihn aufgefordert hatte, Stellung zu beziehen, er lässt sich von Mose überzeugen. Da gereute Gott das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Und das ist das Große. Wir glauben an einen Gott, dessen Freiheit so groß ist, dass er es vermag, sich selbst zu überwinden, um seiner Zusage willen. Seine Treue ist größer als sein Zorn in Ewigkeit. Und in dieser Nachfolge stehen wir als seine Kinder hier auf Erden. in Treue zu den Menschen und nicht zum Zorn berufen.